Ja, Bernhard, für unser nächstes Video habe ich erstmal eine kleine Frage vorweg. Und zwar habe ich gehört, dass Microsoft neuerdings empfiehlt, die Core-Variante beim Server zu installieren. Warum ist das so?
Ja, ein Server ohne GUI, wie es in der Core-Variante vorhanden ist, heißt weniger Angriffsfläche, weil weniger Code läuft. Und
Weniger Code muss auch
weniger
weniger gepatcht werden,
muss
oder?
auch weniger gepatcht werden, weil die meisten Patche eigentlich in dem GUI-Teil reinlaufen. Ja, das heißt, weniger Patche heißt dann mehr Uptime. Und ja, das ist das, was wir erreichen wollen, eigentlich für unsere Server.
Ja, dann habe ich natürlich eine große Frage. Wenn ich jetzt eine Core-Installation habe, also keine GUI mehr habe, keinen Server-Manager, wie verwalte ich so ein System?
Ja, da habe ich was für dich. Da wechseln wir mal auf ein Client-System. Ja, weil
Windows 8.1, ne?
richtig, weil die haben wir und die haben eine GUI und auch darüber lassen sich Server verwalten. Zwar nicht out of the box, deswegen richten wir es jetzt mal ein.
Okay.
Und zwar, wir wollen auf dem System den Server Manager installieren und noch andere Server-Administrationstools.
Richtig, da war was. Das Ganze heißt
Ja,
Ersatz-Tools, oder?
richtig, Remote Server und Administration Tools. Und die kann man sich herunterladen. Deswegen tippe ich jetzt hier mal Remote Server und Administration Tools für Windows 8.1 in unserem Fall. Ja. Und
Die sind frei, das ist ja schon mal schön.
ja, ist natürlich wichtig, logisch. So, und die laden wir uns jetzt mal runter in Englisch. Umfrage machen wir jetzt mal nicht, beziehungsweise wir nehmen nicht jetzt die deutsche Seite, sondern wir nehmen die 64-Bit-Variante.
Gut, du hast ein 64-Bit Windows 8.1 installiert. Okay. Dann erlaube das Pop-up mal, ne? Und das waren jetzt 67,5 Megabyte. Das dürfte relativ zügig gehen.
Sehen wir hier. Unten der Balken.
Wo ist denn der Balken?
Guter Punkt.
Da ist er. Da
Da
ist die
ist er.
Software.
Okay, machen wir mal auf. Und sagen hier, wir wollen dieses Paket jetzt installieren. Jawohl. Und das dauert jetzt ein Sekündchen.
Ja, ein, zwei Sekündchen später ist er auch schon durch.
Ja, und den müssen wir natürlich jetzt noch konfigurieren, was wir da alles brauchen.
Ja, da ist jetzt der Server Manager dabei, oder? Okay.
Korrekt.
Wie starten wir den?
Wechseln mal hier in die Ansicht und ich tippe hier mal halt, wenn man sich nicht vertippt, hier Server Manager haben wir neu installiert. Ja. Und ich bin angemeldet als Administrator
Okay.
mit den entsprechenden Rechten.
Sieht ziemlich ähnlich dem Server Manager auf dem Server aus, ne?
Ja gut, der weiß natürlich jetzt noch nichts von den zu verwaltenden Servern, deswegen hier müssen wir unsere Server auswählen. Ich mache das mal, wie wir es schon eben getan haben. Und ich nehme die 2012er Systeme hier mit rein. Okay. Die wollen wir verwalten. So. Die werden jetzt kontaktiert. Es wird geguckt, welche Rollen sind da drauf. Ja, und dann sehen wir auch hier die entsprechenden Gruppen, die dann erstellt werden. Ich könnte natürlich jetzt noch eigene Gruppen mir erstellen, wie wir es schon mal gemacht haben für Hallenberg. Ja, und jetzt könnte man loslegen, hier die Maschinen zu administrieren. Was soll man machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Lass uns doch mal eine Aufgabe vielleicht übernehmen, die es ein bisschen in sich hat. Und zwar eine Netzwerkkonfiguration auf dem Hyper-V-Server. Oder sagen wir mal ein Team. Windows 2012 hat ja Microsoft das Teaming eingebaut.
Genau.
Das ist sehr schön mit einem sehr schönen Assistenten zu konfigurieren. Und
Ja.
ich will jetzt mal sehen, ob das auch remote auf unserem Hyper-V-Server geht.
Ja, weil nicht nur die Anzeige oder das Installieren von Rollen ist in den Server Manager mit reingewandert, sondern eben auch Aufgaben. Wir sehen unser Hyper-V-Server hier, der hat auch ein paar IP-Adressen, das heißt, das lässt vermuten, dass das Ding auch ein paar Netzwerkkarten hat. Also Müssten wir da auch was zum Teamen haben? Also ich wähle den hier mal aus, sage hier rechten Mausklick, sage hier Configure Nick Teaming. Und dann kriegen wir eben so diese Task-Ansicht. Und ich mache das mal ein bisschen größer. Wir sehen, okay, wir haben hier ein paar, wir haben hier schon ein Team eingerichtet anscheinend. Da warst du schon fleißig.
Also ein Management-Team war zwei 1-Gigabit-Karten geteamt, aber der hat ja noch vier 10-Gigabit-Karten.
Ja, genau, da sieht man hier oben, die sind noch verfügbar. So, was ist jetzt welche Karte?
Ja. Ist jetzt schwer zu an dem Namen zu erraten. Ne? Ja,
deswegen gehe ich da einfach, ich nehme da einfach mal eine und sage hier Eigenschaften, lasse ich mir mal anzeigen. Okay. So, hier haben wir jetzt eine Mellanox-Karte. Die möchte ich eigentlich, die kann RDMA. Ich möchte jetzt ein bisschen kennzeichnen.
Ja, und das ist eine 10-Gigabit-Karte.
Ja.
Ja.
Den Linkspeed.
Das B darfst du nicht vergessen, ne? 10 Gigabit.
Gigabit, ja.
Minus und dann RDMA.
Minus RDMA.
Und das ist unsere erste Karte. Das
soll jetzt mal die erste sein,
genau. Ja. Okay. Vielleicht kopieren. Dann kannst du es kopieren, brauchst nicht so viel zu tippen. Ne?
Genau. Okay. Haben wir die schon mal umbenannt. Dann haben wir hier noch die vielleicht. Schauen wir uns mal an, was das für eine ist.
Wir benennen die mal eben schnell alle um. Das ist auch eine Mellanox. Glück gehabt.
Genau, das ist die zweite.
Ja.
So, dann weiter. Was haben wir noch im Angebot? Die hier.
Das ist jetzt eine Cisco VIC. Das ist eine sehr schöne Karte. Die nennen wir jetzt einfach mal 10 Gigabit. Minus.
Was machen wir mit der? Da wollen wir ein anderes Team draufbauen.
Ja, da machen wir unsere Hyper-V-Switch dran. Also VM Doppelkreuz 1. Hört sich gut an. Auch die kopierst du, weil die letzte müsste jetzt dann die zweite sein. Ne?
Ja. Genau. So.
Na, die zwei noch.
Entschuldigung. So.
Das war jetzt ein Trick, der ist sonst gar nicht so einfach beim Hyper-V-Server, die Karten so zu benennen, dass wir sie auch wieder erkennen.
Gut. Ja, weil das Ding hat ja keine GUI, ne? Also da über die Kommandozeile das zu machen oder über PowerShell ist jetzt auch nicht was man jetzt sofort gleich weiß.
Ja. So, jetzt würden wir ganz gerne diese beiden 10-Gigabit-Karten, die jetzt VM heißen, also die beiden VICs, da wollen wir ein Team rausbilden. Die RDMA-Karten machen wir kein Team, die sind für SMB3-Traffic da. Also, machst du mal ein neues Team, oder?
Ich wähle die hier mal beide aus, sage hier All Tasks, Add to Team.
So, müssen wir einen Namen vergeben, ne?
Wie sollen wir das machen? Wir nennen das Ding VM-Team zum Beispiel.
Ja, VM-Team passt. So, jetzt haben wir noch Additional Properties. Da könnten wir jetzt noch ein Teaming-Modi einstellen, zum Beispiel LACP auswählen. Das passt aber so weit für mich. Also Switch Independent und Dynamic ist eigentlich eine sehr gute Einstellung für die Hyper-V-Switch. Die soll ja dann da ran. Also übernehmen wir das.
Ja. Okay.
Und ich muss sagen, ich habe noch nie so einfach ein Team beim Hyper-V-Server konfiguriert wie hier. Es gibt noch andere Möglichkeiten mit PowerShell. Gucken wir uns vielleicht auch noch an, aber das hier ist schon mal ziemlich gut. Das dauert eine Weile, bis er das Team gebaut hat und bis das dann online geht. Eine der beiden Karten ist noch im Vault. Wenn du da ein bisschen runterscrollst, eine müsste aber schon aktiv sein. Dauert einfach einen Moment.
Ja.
Gut, das ist schon mal eine coole Sache mit dem Teaming. Das lassen wir einfach laufen, das kannst du zumachen.
Ja.
Jetzt haben wir noch ein anderes cooles Feature, was wir uns auch angucken können, nämlich
Storage Pools. Ich gehe hier mal in den Bereich File and Storage Services.
Genau.
Ja. Und dann sage ich mir hier mal unter dem Punkt Storage Pools.
Da haben wir noch keinen, ne?
Haben wir noch keinen?
Ja, ein Storage Pool ist jetzt eine Möglichkeit, dauert einen kleinen Moment, dass man eine Technik nutzt, dass wir sozusagen uns selbst unsere Platten zusammenbauen, ähnlich wie das normalerweise ein RAID-Controller tut, also der RAID-Controller die Platten verwaltet und da verschiedene Sicherheitslevel anbietet, wie Spiegelung, wie Parity und so weiter. Das wollen wir nicht im RAID-Controller überlassen, sondern das soll unser Windows-Server machen. Ja? Und das können wir hier auch remote konfigurieren. Du hast jetzt hier den File-Server 1, glaube ich, ausgewählt. Ne?
Genau, wir können uns quasi einen Pool erzeugen. Ein Pool besteht aus physikalischen Platten. Wir sehen, das System hat ein paar Platten hier verbaut. Das sind doch einige. Ja. Und davon da wählen wir jetzt ein paar Platten aus, machen wir einen Pool und in so einem Pool können virtuelle Disks leben.
Gut. Ja?
Und das ist jetzt so die Vorgehensweise. Also das heißt, ich sage jetzt erstmal hier, ich kreiere einen neuen Storage-Pool.
Genau.
Also geht wieder ein Wizard hoch. Und jetzt die nächste Frage, ja, wie soll er heißen? Wir nennen den jetzt mal, ich bin jetzt hier mal nicht sehr einfallsreich, nennen
Pool
jetzt
1.
Mal Pool 1. Oh, nächster Punkt ist, welche Platten wollen wir denn haben? So.
Ja, und unser System hat verschiedene, ne?
Ja, ich könnte jetzt nach Kapazität filtern. Oder, was mich jetzt besonders interessiert, ich brauche jetzt mal ein paar schnelle Platten. Mhm. Ja, oder ein Pool bestehend aus schnellen Platten.
Gut, ja. Das heißt...
ja, ich sortiere einfach mal nach SSDs. Ja.
Da ändert sich wahrscheinlich nichts mehr, wenn du da draufklickst, weil die sind auch meistens die kleineren, ne? Weil die sind die teureren.
Ja, das siehst du hier vorne, was die für Kapazitäten haben. Ich nehme jetzt mal hier bis zu diesem Slot hier sind es die SSDs und ich kann da jetzt einfach mal ein paar Platten auswählen, wie ich möchte. Ich nehme jetzt mal alle.
Mhm. Ja. Genau.
Ich kann natürlich auch, oder ich hätte jetzt noch eine weniger nehmen können und dann zu einem späteren Zeitpunkt natürlich eine andere, eine Platte dazu nehmen können.
Mhm.
Also, geht auch.
Also Pool muss man sich so vorstellen, das ist einfach ein Zusammenschluss von den Platten, die liegen jetzt in so einem Topf. Und mit dem Topf können wir was machen?
Ja, da können wir uns jetzt eine virtuelle Disk erzeugen. Ja?
Mhm.
Und natürlich kann die virtuelle Disk, hat eine bestimmte Größe und die definieren wir jetzt gleich im Anschluss. Deswegen setze ich hier unten den Haken, erst soll mal den Virtual Disk Wizard starten. Und ich mache das mal hier. Ich wähle aus welchem Pool oder in welchem Pool soll die virtuelle Disk leben.
Jetzt gibt es ja nur einen, ne?
Ja, und ich gebe jetzt hier mal einen Namen an. Ich sage hier VDisk 1 und gehe zum nächsten Punkt. Sage hier, okay, wie, du hast es schon angesprochen, wie soll es mit der Datensicherheit da drin sein, also mit der Redundanz?
Mhm. Simple ist nicht so besonders redundant, ne?
Nee, nicht wirklich. Das heißt, die Daten, die da über die ganzen Platten geschrieben werden, fällt eine aus. Habe ich einen Datenverlust?
Nicht so dolle. Spiegelung hört sich besser an, ne?
Spiegelung ist jetzt unser Ding. Das heißt, die Daten, die sind dupliziert, sodass eine oder sogar mehrere Platten ausfallen können.
Ja, da fragt uns auch, wenn wir spiegeln, das sind so interessante Fragen. Willst du Zwei-Wege-Spiegel oder Drei-Wege-Spiegel, das heißt, der Block, der gespeichert wird, wird der zweimal gespeichert oder dreimal gespeichert?
Mhm.
In unserem Fall reicht jetzt mal zweimal, denke ich, oder?
Mhm. Ja.
So kann man halt die Sicherheit nochmal erhöhen. Ja. Beim Drei-Wege-Spiegel. Ja, und jetzt auch was ganz interessant ist. Er fragt uns, wie wollen wir denn provisionieren? Thin or fixed? Thin für Thin Provisioning ist bekannt aus Enterprise Storage System. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, wir haben zwar jetzt vielleicht nur 1,5 Terabyte an SSDs, aber wir können jetzt ein Volumen und eine Virtual Disk erzeugen, die vielleicht 10 Terabyte groß ist.
Mhm.
Ja? Und dann, wenn der Platz aufgebraucht ist, auch noch weitere Platten nachstecken.
Mhm.
Ja? Wollen wir aber jetzt nicht, wir machen eine Fixed Disk. Ne?
Genau. Und da machen wir es uns jetzt auch mal einfach. Er hat jetzt die Größen addiert und auch den entsprechenden Spiegel da schon mit einberechnet. Das heißt, maximale Kapazität sind 684 Gigabyte und die nehmen wir jetzt auch mal.
Okay.
Ja, hier so die Spezifikation von dieser Virtual Disk. Jetzt wird sie erstellt. Ja, und auch noch entsprechend initialisiert.
Ja? Gut, jetzt haben wir eine Virtual Disk.
Mhm.
Wir haben die in einem Pool liegen.
Mhm.
Aber wir haben noch kein Volumen, ne?
Nee.
Also ein Volume, das wir dann mit NTFS zum Beispiel formatieren, damit wir das nutzen können.
Richtig, das passiert jetzt. Der Haken ist schon gesetzt, deswegen kommt jetzt der nächste Wizard. Und zwar, um dieses Volume da einzurichten. Und das ist jetzt quasi hier unsere Disk 25, ist jetzt unsere Virtual Disk, die wir uns erstellt haben, eben in diesem Pool. Ja? Die anderen Platten, die wirklich physikalisch da drin stecken, das sind die oberen hier oder die unteren.
Die wir noch nicht benutzt haben, die sind ja noch frei.
Ne? Genau.
Gut, dann
machen wir das. Also ich sage hier Volume, könnte ich jetzt kleiner machen, aber macht jetzt in unserem Fall keinen Sinn. Ich nehme jetzt hier die komplette Disk. Baue ich auch zu einem Volumen auf. Gebe dem Ding noch einen Laufwerksbuchstaben.
Mhm.
Und sag hier, ja, gib dem noch ein Volume. Wie sollen wir es nennen?
Mhm.
V-Disk.
V-Disk oder SSD-Wahnsinn oder wie auch immer.
Okay, nehmen wir es hier V-Disk.
Ja.
Jetzt
das noch ist auch cool.
Ein interessanter Punkt, ja. Also die Daten, die da drauf sind, wenn ich jetzt sowas hätte wie einen File-Server, wo sehr viele Leute mehr oder weniger die ähnlichen Bilddateien oder Word-Dokumente oder ISO-Dateien oder was weiß ich was ablegen würden.
Ja, oder wenn wir System Center einsetzen. Wir haben eine Library, wo ähnliche Vorlagen drin liegen. Also Betriebssystem, virtuelle Disks zum Beispiel. Die sind ja oft, da sind sehr viele gleiche Teile drin. Und die Deduplizierung macht dann was?
Ja, die guckt nach, welche Blöcke auf diesem Dateisystem gleich sind. Und sagt irgendwie, hey, es macht keinen Sinn, irgendwie denselben Block 10-mal an unterschiedlichen Stellen von der Platte zu hosten, sondern reicht doch einer nur einer und die anderen werden verpointert.
Und sie macht das nicht auf Blockebene, so 512-Byte-Sektoren oder 4K-Blöcke, sondern es sind schon größere Bereiche, die da zusammengefasst werden. Das ist ziemlich cool. Ja. Das richten wir jetzt aber, glaube ich, nicht ein, ne?
Nee, weil wir wollen diesen Share, den wir erstellen, dann vielleicht später unseren virtuellen, unseren Hyper-V-Servern zuweisen, dass die auf diesem File-Share, oder wir wollen einen File-Share erstellen und in diesem File-Share sollen die Hyper-V-Hosts dann ihre virtuellen Maschinen ablegen können.
Was übrigens auch neu ist mit 2012, dass ein File-Server als Ablage für virtuelle Maschinen supported ist.
Ja, ne? Und da können wir Dedup jetzt nicht brauchen, weil Dedup sich um kalte Daten kümmert. Also und eine virtuelle Maschine ist jetzt, die läuft, ist nicht jetzt
nicht gerade so wirklich kalt. Ne?
Nicht so richtig kalt. Okay deswegen geht es hier weiter. Und ich kreiere unser Volume. Wir haben entsprechend formatiert und dann habe ich auf dem System, auf dem File-Server HLB01 habe ich dann jetzt ein F-Laufwerk mit knapp 700 GB SSD Power.
Cool. So, jetzt wäre es vielleicht noch ganz nett, wenn wir uns noch, du hast Hyper-V angesprochen, den Hyper-V-Manager anschauen und ein System remote von unserem Windows 8.1 managen. Aber der Hyper-V-Manager ist jetzt nicht bei den ERSA-Tools dabei, weil Windows 8.1 ja selber Hyper-V unterstützt. Das heißt, wir können bei Windows 8.1 auch Hyper-V aktivieren. Und deswegen müssen wir den einfach über Programme und Features hinzufügen. Das heißt, der ist nicht in den ERSA-Tools, sondern ja, wir müssen jetzt einfach mal noch Software nachinstallieren im Windows 8.1 selber.
Genau, also das heißt, wie du schon gesagt hast, wenn ich jetzt hier unter Tools gehe, habe ich zwar alle Verwaltungskonsolen, die wir die ERSA-Tools bringen, jetzt auch auf dem Windows 8-Client.
Active Directory.
Ja. Genau.
Eigentlich alles, was
alles,
man verwalten kann.
Aber die Hyper-V-Konsole fehlt mir, weil er eben selber Hyper-V sein könnte. Deswegen müssen wir das anders installieren, hast du ja recht. Okay, wie machen wir das? Ich wechsle jetzt hier auf den
Startknopf
und sage hier einen rechten Mausklick, Programs and Features. Ich sage hier Turn Windows Feature On or Off.
Da sehen wir
Hyper-V. Ja. Hyper-V könnte sein. Ich brauche jetzt nicht die Hyper-V-Plattform auf meinem System, sondern nur die Verwaltungstools.
Was aber auch ziemlich cool ist, das heißt, Windows 8 und Windows 8.1 unterstützt selber Hyper-V. Das heißt, man kann auf dem Client-Betriebssystem auch die Microsoft-Virtualisierung betreiben. Und der Hypervisor ist gar nicht so eingeschränkt gegenüber dem Serverprodukt. Da fehlen nur ein paar Hochverfügbarkeits-Feature, die man eigentlich nur im Serverumfeld braucht. Sonst ist es der gleiche Hypervisor.
Ja.
Ne?
Ja. Gut, okay. Aber wenn ich den jetzt hier antickern würde, dann müssten wir ein paar Reboots machen, deswegen lasse ich das jetzt mal. Okay, aber mir geht es rein um die Verwaltungskonsole. So, und die ist jetzt mit drauf. Das heißt, die sollte ich jetzt hier auch unter den Tools an der Stelle
erscheinen. Und da ist er auch. Relativ weit oben hat es
also
genau.
Da ist er.
Ja, jetzt wolltest du ja auch wiederum remote wollten wir eine Maschine verwalten, weil wir haben ja hier gar kein Hyper-V drauf. Ne?
Ja. Also jetzt nochmal hier vielleicht zur Vervollständigung. Unser Volume ist fertig, deswegen drücke ich hier auf Close. Ja. Und unter den Disks müsste ja jetzt eigentlich auf dem HLB01 oder den Volumes waren es ja, müsste ja auf dem HLB01 unser F-Laufwerk auftauchen. Da ist es. Genau. Das steht jetzt da zur Verfügung. Okay, super. Soweit dazu. Jetzt zu deinem Punkt. Und wir wollten jetzt die Hyper-V-Konsole dazu verwenden, um unseren Hyper-V-Server oder unsere Hyper-V-Rollen zu administrieren. Ne?
Genau, und zwar auf dem Hyper-V-Server, also dem.
Ich möchte den hier, den HLB01. Genau. Okay. Genau. Gehen wir einfach mal hier drauf und sagen.
Etwas weiter runter.
Yep. Und ich mache hier eine Verbindung zu meinem Server. Hyper-V halte ich
HLB01.
Da ist er. Ja, was willst du machen? Sollen wir schnell mal eine virtuelle Maschine darauf erstellen?
Wäre eine gute Idee.
Ja? Okay, gut. Also hier in der Konsole von meinem Windows 8.1 Client aus, mich verbunden mit dem HLB01, sage ich jetzt, mach mal eine neue virtuelle Maschine. Und wie soll die heißen? Test.
Ja.
Ich nehme jetzt hier mal den Standardpfad, ich tue da jetzt nicht weiter rum. Sag hier, soll es eine Generation 1 sein oder willst du 2 haben? Mach mal 2.
Okay.
Geh mal ein bisschen Speicher.
Wir Hätte ich jetzt ja, auch gesagt.
Wir haben es ja. Netzwerk ja. hat Netzwerk das Ding nicht. Noch nicht eingerichtet. Virtuelle Harddisk tue ich jetzt nicht lange rum. Aber ich sage, das Ding soll jetzt mal eine ISO nehmen, um da gleich mal ein Betriebssystem zu installieren.
Doch. Okay, jetzt brauchst du das lokale System.
Ja. Und ich weiß, dass ich da jetzt was dran stecken habe, was mir eine ISO liefert.
Ja, die englische vielleicht da. Die zweite, oder?
Ja.
Nimm die.
Nimm die.
Genau.
Sag hier Open.
Okay, und Finish. Das heißt, erzeugt uns jetzt eine virtuelle Maschine.
Mhm, richtig, und wenn ich die jetzt starte, ich mache jetzt das mal hier, baue eine kleine Verbindung auf zur Konsole, sag hier Start. Ja, und dann fängt er an, diese virtuelle Maschine zu booten. Sag hier auch, er soll das von CD oder vom DVD-Laufwerk starten.
Ja.
Und jetzt sollte gleich das entsprechende Windows-Logo kommen.
Ich glaube, du musst das ein bisschen kleiner machen, glaube ich.
Hast du recht.
Die Maschine, die Auflösung ist ein bisschen größer. Genau, da sehen wir jetzt Hyper-V.
Ja, ja.
Und jetzt sollte irgendwann der Boot-Screen kommen. Ja, da fragt er nach dem Betriebssystem.
Genau.
Das heißt, das passiert ja jetzt schon in der virtuellen Maschine. Die ist schon gestartet. Sie hat halt nur auf der Platte noch nichts drauf. Das können wir jetzt einfach so lassen, würde ich sagen.
Ja. Ja. So, was haben wir gemacht? Wir haben die ErsaTools installiert auf unserem Windows 8.1 Client und damit können wir jetzt unsere Server in unserer Domäne mit den entsprechenden Rechten verwalten.
Genau, haben wir auch gemacht, wiederum remote und haben ja dann so ein cooles Feature gezeigt wie das Teaming. Wir haben remote ein Team eingerichtet, auch auf dem Hyper-V-Server, haben erst die Netzwerkkarten umbenannt, dann unser Team eingerichtet. Dann haben wir noch das Feature Storage Pools oder die Storage Spaces gezeigt. Du hast also Platten zusammengefasst, eine Virtual Disk erzeugt aus SSDs und die dann zur Verfügung gestellt als Laufwerk F. Das nächste, was wir dann noch machen müssten, wäre halt ein Share drauflegen und so weiter. Aber das sparen wir uns jetzt mal. Das geht auch mit dem Server Manager. Und dann haben wir noch ein anderes Management-Tool gezeigt, nämlich den Hyper-V-Manager, exemplarisch aus den ganzen Tools, die da mit installiert worden sind.